Moin und herzlich willkommen zum Klönschnack, dem Podcast aus dem Romantikhotel Achterdiek. Wir nehmen Sie mit hinter die Kulissen und verraten Ihnen, was es bei uns Neues gibt. So sind Sie mittendrin im Inselgeschehen, auch wenn Sie eigentlich gerade noch zu Hause sind und sich auf Ihren nächsten Urlaub freuen. Vielleicht wollen Sie unser Achterdiek ja mal von einer ganz anderen Seite kennenlernen und haben Interesse daran, Teil des Teams zu werden? Auch darüber sprechen wir hier im Podcast. Weitere Infos dazu finden Sie unter traumjob-hotel.de. Viel Spaß beim Reinhören in den Klönschnack-Podcast aus dem Romantikhotel Achterdiek. Hier gibt es Seeluft für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zum Klönschnack aus dem Romantikhotel Achterdiek auf Jüst. Heute sind wir wirklich ganz am Ende, also am Ende der Insel angekommen. Da, wo der Weg nicht weiterführt, wo Dünen, Himmel und Meer sich begegnen, da steht die legendäre Domäne Bill. Ein Ort, der für viele Jüst-Gäste ein absolutes Muss ist. Wegen des Rosinenstudens, dem Milchreis, aber auch wegen des unglaublichen Gefühls von Weite und Ruhe. Stefan Danzer, Inhaber und Küchenchef des Romantikhotel Achterdiek, und ich sitzen heute zusammen mit den beiden Menschen, die diesen besonderen Ort seit Jahrzehnten prägen. Helga und Sven Ahrens, die Pächter der Domäne Bill. Schön, dass ihr dabei seid und herzlich willkommen.
Hallo, herzlich
willkommen. Schön, dass wir dabei sein dürfen.
Hallo Betty, moin.
Moin. Ja, wenn man euch heute besucht, sieht alles so eingespielt und gemütlich aus. Aber ich glaube, euer Start damals war ein bisschen turbulent, oder?
Ja, also unser Start war holprig. Es war tatsächlich so, dass das eine relativ spontane Geschichte war, dass wir diesen Betrieb übernommen haben. Wir waren sehr jung, wir waren Anfang 20 und die Domäne Bill stand zum Verpachten und wir haben gedacht, wir bewerben uns, waren uns eigentlich sicher, das klappt sowieso nicht, weil wir waren viel zu jung. Wir waren erst 1,5 Jahre ein Paar und haben gedacht, naja, aber wir bewerben uns und schauen, was passiert. Und dann hat man sich tatsächlich für uns entschieden. Und das war insgesamt ein Prozess von 3-4 Wochen. Und dann standen wir da und haben einen Vertrag unterschrieben für 18 Jahren. Und mussten erstmal schauen, wie wir da zurechtkommen. Und es war auf jeden Fall eine riesen Herausforderung. Wir hatten auch nicht die ganze Technik zur Verfügung, die man heute da hat. Wie wir angefangen haben, war es tatsächlich so, der Herd in der Küche war ein Holzherd. Wir hatten kein heißes Wasser. Wir hatten, die ganze Gastronomie war halt eben sehr alt. Und wir haben gesagt, okay, wir starten jetzt. Wir schauen mal, wie es geht. Und dann müssen wir sehen, was wir im Winter verändern. Weil die Bedingung war, wenn wir das Ganze übernehmen, müssen wir es in dem alten Zustand übernehmen und das musste weiterlaufen. Ja, das war schon sehr holprig.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, du kanntest die Domäne ja schon von früher, aber du hattest trotzdem das Gefühl, dass da viele Überraschungen auf dich zukommen oder auf euch zukommen, ne?
Ja, es war etwas, was wir nicht planen konnten. Also wir haben gesagt, wir bewerben uns, wir machen das und all das, was dann kommt, das kann man nicht planen. Also das sind Geschichten auf dem Holzherd kochen oder wie es weitergehen soll, wenn man umbaut, ist halt schwierig. Man kann so viel planen, wie man möchte, aber wenn man ja davor steht und die Gäste stehen da und die Suppe muss gekocht werden und man hat kein Feuer mehr im Ofen. Das kann man sich vorher nicht ausdenken oder nicht planen. Und dann war einfach klar im Herbst, wie wir die Saison hinter uns gebracht haben, da muss was passieren. Und wir haben dann mit dem Land Niedersachsen gesprochen, dass was gemacht werden muss, technisch an dem Haus und auch, dass eine große Renovierung stattfinden muss. Und es hat auch gut geklappt. Also wir haben dann den ganzen Winter genutzt, haben eine Gasleitung bekommen, haben neue Fenster bekommen, haben das Lokal komplett neu eingerichtet, haben Zimmer für Mitarbeiter gebaut. Aber wie gesagt, das war nichts, was uns im Vorfeld klar war, was da alles auf uns zukommt. Aber wir sind froh, dass das so gekommen ist.
Vielleicht kannst du ja auch noch mal kurz erklären, was das Besondere ist, warum ihr da mit dem Land sprechen musstet. Das wissen die meisten ja nicht. Ihr seid ja eine echte Domäne. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären noch mal, was das ist. Und dann wird es vielleicht auch klar, warum ihr da mit dem Land sprechen musstet.
Ja, na klar. Es ist eine echte Domäne insofern, weil das Land Niedersachsen, dem gehört die ganze Fläche da draußen. Die ganzen Ländereien, das Gebäude, ist alles ein Landeseigentum. Und die sind im Grunde Verpächter. Ja, da auch durch unsere Ansprechpartner.
Und Stefan, du kennst ja auch die Herausforderungen auf Jüst. Wie war das denn damals bei euch im Achterdiek? Ihr wart ja schon ein bisschen mehr in der Materie drin. Ihr wusstet ja, glaube ich, ein bisschen mehr, was auf euch zukommt. Aber gab es denn da so ähnliche Baustellenmomente, wo man denkt, um Gottes Willen, das jetzt auch noch?
Naja, sag mal so, wie du schon sagst, also
Die Parallele ist ja, dass es bei uns auch unheimlich schnell ging. Das heißt, die Entscheidung von, es wurde uns angeboten bis, ja, wir wollen das und wir haben den damals Kaufvertrag unterschrieben. Das war ja ähnliche sportliche Zeitfenster. Unser Vorteil war natürlich, dass wir den Laden 18 Jahre kannten. Und trotzdem ist es sehr naiv zu glauben, dass wenn man einen Laden als Angestellter kennt, dass man ihn dann so eins zu eins als Inhaber übernehmen kann und dementsprechend dann, naja, davon annähernd ausgehen könnte, dass man jetzt weiß, auf was auf einen zukommt. Und Baustellen gab es bei uns natürlich auch noch und nöcher. Also nicht, dass wir jetzt einen Holzkohleherd hatten, den wir jetzt irgendwie in Gas umrüsten mussten. Das wäre jetzt so nicht die Situation. Aber natürlich Heizungsanlage und was dann im ersten Jahr, haben wir schon mal in einem anderen Podcast besprochen, was da so alles passiert ist. Das waren dann schon Unwägbarkeiten, wo man gedacht hätte, wenn ich das gewusst hätte, wow, 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 dann hätte ich wahrscheinlich nicht so schnell Ja gesagt.
Ja, manchmal ist das ja ganz hilfreich, wenn man nicht genau weiß von Anfang, was alles genau auf einen zukommt.
Also wenn man diese Infos hätte, dann wäre man wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, das zu tun. Und deswegen haben wir jetzt auch, sind wir im Nachhinein sehr froh, dass wir nicht dieses Jahr Übergangsphase hatten. Dann das wäre, glaube ich, schief gegangen.
Ja, Helga, im Gegensatz zu Sven bist du aber kein Inselkind, oder?
Nein, ich bin kein Inselkind. Mittlerweile fühle ich mich wie ein Inselkind. Ich bin 88 das erste Mal hier auf der Nordseeinsel gewesen und wusste aber sofort, nachdem ich vom Schiff ausgestiegen bin, das ist meine Insel, hier wirst du bleiben und hier wird ein weiteres Leben stattfinden. Hat sich dann ja auch so ergeben, ich habe meinen Mann kennengelernt oder er hat mich kennengelernt und wir wussten von Anfang an, wir werden hier irgendwas auf die Beine stellen.
Der Sven hat ja eben schon erzählt, wie die Anfänge des Ganzen waren und so wie ich das auch verstanden habe, auch im Vorgespräch, der erste Winter wäre ja auch beinahe euer letzter gewesen, oder? Also nicht euer persönlicher, aber als Pächter quasi der Domäne.
Ja, wir haben uns das natürlich nicht so schwer vorgestellt, als wir die Bill übernommen haben. Wie mein Mann ja eben schon sagte, war der Weg sehr holprig. Wir sind natürlich auch ohne Verstärkung angefangen. Wir haben uns nicht getraut, Personal einzustellen. Wir wussten auch gar nicht genau, wie funktioniert das? Wo bekomme ich Personal her? Wie bekomme ich die unter? Wie wird das überhaupt gehandhabt, mit Personal vernünftig umzugehen? Und als wir dann die erste Saison hinter uns gebracht haben und wir einfach gemerkt haben, so kann das nicht funktionieren. Wir müssen diesen Laden modernisieren. Ich weiß noch, eines Tages sind wir morgens aufgestanden und dann hatten wir Eisblumen am Fenster. Wir hatten kein heißes Wasser. Wir mussten morgens, um überhaupt starten zu können, in den Keller Holz hacken. Das war uns gar nicht so bewusst. Wir waren natürlich jung und haben gedacht, wow, Landwirtschaft und wir werden das hier schaffen und das ist so eine wunderbare Idylle. Und nach einer Saison sind wir wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen und haben gesagt, wir müssen hier wirklich den ganzen Laden modernisieren, um überhaupt diese weiteren Saison zu schaffen.
Und das Domänenamt war da auch ganz offen für eure Gesprächsangebote, sagen wir mal, oder für den Wunsch nach dem Gespräch?
Ja, die waren sehr offen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja gesagt, wir waren selber überrumpelt und blauäugig und nachdem sie fast alles eingewilligt haben, den Laden zu modernisieren, Gasleitung zu legen, viele, viele Anträge zu stellen, weil das Nationalparkgebiet musste umgegraben werden. Die sind uns wirklich sehr entgegengekommen. Das Dach wurde renoviert, Gasleitungen wurden gemacht, Leitungen wurden neu gelegt. Und als dann alles fertig war, ich denke schon, dass sie dann auch dankbar waren, dass wir gesagt haben, wir machen es weiter, weil mittlerweile ist das die 34. Saison und das spricht ja schon einiges dafür. Es hat sich gelohnt.
Absolut.
Für beide Seiten.
Ja, total. Mhm. Ja, und Stefan, wenn du das so hörst, so also Dauerbaustelle über eine lange Zeit, dann Gasleitungen, die verlegt werden müssen durchs Naturschutzgebiet und so. Ich denke, da muss man auch schon Nerven wie Drahtseile haben, oder? Und die Frage ist, ist das jetzt eigentlich eine generelle Voraussetzung, wenn man auf der Insel in der Hotellerie und Gastronomie erfolgreich sein will?
Naja, dass man agil sein muss, das ist definitiv so, egal wo wahrscheinlich. Es hat nicht unbedingt was mit der Insel zu tun. Aber ich glaube schon, dass wir natürlich Herausforderungen haben, die es anders nicht in derselben Art und Weise gibt. Also Nationalpark ist natürlich, hat viele Vorteile, aber hat natürlich, wenn man bauen möchte oder wie gesagt eine Gasleitung verlegen möchte, natürlich schon ganz schöne Hürden. Und das merkt man dann, wenn man sie eben braucht. Das, was bei uns natürlich immer ist, mit Pferd und Wagen alles zu transportieren, die Kosten, die da dranhängen, die Organisation, die da dran ist, das sind schon viele Dinge, die der Normalsterbliche vielleicht so gar nicht wahrnimmt oder es einfach dann als gegeben hinsieht, dass hier alles steht und alles funktioniert. Aber Unternehmer sein, das kann man dann nun mal unterm Strich festhalten, ist auf jeden Fall nix, wenn man keine starken Nerven hat oder labil ist, denn da muss man doch schon einige Ritt mitmachen, ob es dann Behörden, Ämter, Kommune oder eben dann schlussendlich vielleicht auch die Mitarbeiter sind, die dann an einem nagen. Da muss man schon sehr stabil sein. Insofern 34 Jahre, Hut ab. Wir haben jetzt das 12. hinter uns gebracht als Inhaber und Chefs. Naja, man merkt schon, was man dann getan hat, wenn es jetzt Oktober mit der Saison zu Ende geht.
Ja, ihr geht ja jetzt langsam, wie gesagt, auf das Saisonende zu. Und Sven, eine Frage. Ihr habt noch vor einigen Jahren nochmal komplett umgebaut. Das war ja eigentlich gar nicht so geplant ursprünglich, oder? Oder dass da so ein kompletter Umbau draus wird?
Ja, das war auch wiederum eine sehr spontane Geschichte. Also wir haben einfach für uns festgestellt, es muss sich was ändern, auch nochmal mit der Größe des Gebäudes. Wir sind eigentlich immer aus allen Nähten geplatzt, wenn wir die Saison hatten. Und ein großer Knackpunkt war halt eben unsere Toilettenanlage. Und eigentlich hatten wir nur vor, ein wenig an den Toiletten zu arbeiten, dass wir da ein bisschen mehr Raum schaffen und dass sie auch barrierefrei werden und ähnliches, weil es war wirklich sehr eng. Und da ist dann relativ auch innerhalb von 1-2 Monaten die Idee rausgewachsen, dass wir halt eben das Lokal im Grunde letztlich verdoppeln. Und in dem Bereich, wo das Lokal jetzt ist, war früher unsere Küche, das war halt eben eine Kettenreaktion, sodass wir im Grunde den gesamten Stall nochmal ausgebaut haben und ja, haben uns im Grunde verdoppelt. Und im Nachhinein fragt man sich tatsächlich, das ist jetzt 11 Jahre her, wie es vorher eigentlich gegangen ist, weil jetzt auch, also gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, wenn man nicht mehr auf den Terrassen sitzen kann, wird es schon ganz schön voll bei uns im Lokal. Auch das war eigentlich alternativlos und wir sind froh, dass wir das gemacht haben. Aber auch eher spontan.
Ja, aber das klingt auch so, wenn man spontan vor sich vorstellt, jetzt so als jemand, der nichts damit zu tun hat, eigentlich sollen nur die Toiletten barrierefrei werden. Und kam das dann so, dass ihr zwei euch überlegt habt, auch wenn wir jetzt schon mal so dabei sind? Oder hat irgendjemand anders gesagt, ach Mensch, mach doch mal?
Es war letztlich auch wieder die Zusammenarbeit mit dem Domänenamt, also mit unseren Verwaltern, die gesagt haben, ja, also wenn wir uns die Kosten teilen, dann kriegen wir das hin. Also die haben auch gesehen, es muss was gemacht werden. Also bei der ersten riesigen Renovierung 1992 auf 93, da ist viel gemacht worden. Aber da musste noch was folgen, das war klar. Also wir haben nicht alles auf links gekrempelt im ersten Winter. Und letztlich jetzt nach 34 Saisons fängt man schon wieder vorne an. Also es sind schon wieder die ersten Türen und Fenster, die wir neu eingebaut haben, die jetzt natürlich schon wieder raus ein bisschen. Aber die großen Geschichten sind tatsächlich eher spontan gewesen. Ja.
Stefan, wie ist das bei euch? Habt ihr auch so spontane Baustellenerweiterungen oder ist es eigentlich schon klar, wenn ihr anfangt, wo ihr auskommt?
Naja, wir haben schon natürlich in dem Falle die Pflicht, das sehr, sehr gut zu planen, weil wir ja auch immer nur ein Zeitfenster von maximal 6 Wochen haben. Also was bei uns dazu kommt, das ist jedes Jahr so, man macht ja irgendwelche Bestandsarbeiten und man versucht hier und da Leitungen zu spülen und sonst was und dann fallen Dinge auf, die im übers Jahr nicht auffallen. Und also wir kalkulieren immer ein Badezimmer mehr ein als das, was wir planen. Und das hat damit zu tun, dass wir dann einfach irgendwas muss saniert werden und dabei geht irgendwas kaputt und dabei entsteht dann, dass quasi doch eine größere Baustelle wird. Aber grundsätzlich vom Material angefangen, über die Handwerker, über ja alles, was dann dranhängt eben an Logistik, das hat man eigentlich vorher schon eingeplant und auch organisiert. Aber wir bestellen immer großzügig, ob es die Fliese ist. Ja, alles, was dranhängt. Wir haben immer eine Duschtasse mehr, die wir bestellen, die dann schon mal da liegt und im Zweifel ja nächstes Jahr verbaut werden kann, weil es ja doch jedes Jahr ähnliche Duschtassen sind. Damit kann man sich dann schon helfen, dass man noch sehr schlagkräftig diese 6 Wochen dann mit einem Badezimmer mehr hinbekommt. Diese Spontane macht schon Spaß und wenn man dann sieht, was draus geworden ist, also auch wieder jetzt zur Bill, das ist ja einfach, man fühlt sich in diesem Raum wohl, das ist unheimlich schön und dieses Konzept funktioniert ja auch einfach und da gibt es auch nichts, was man verändern oder verbessern kann. Das ist ja einfach so zeitlos und einfach liebevoll und gut. Und dieser erweiterte Gastraum, das ist schon also wirklich ein dickes Pfund.
Ja, dann kommen wir doch auch mal gleich zu dem, wofür euch alle lieben, eure Gastronomie. Und ihr nennt euch ja nicht Restaurant, sondern Ausflugslokal. Helga, kannst du mal kurz sagen, warum das so ist?
Ausflugslokal heißt es für uns einfach, weil die Gäste anreisen mit dem Fahrrad oder sie gehen zu Fuß, also wandern, kehren ein, essen ganz schnell irgendetwas, eine Kleinigkeit wie den Stuten, die Erbsensuppe, den Milchreis, schnacken ganz kurz, erholen sich und dann soll es ja auch weitergehen. Und eigentlich soll dann schon wieder Platz geschafft werden für den nächsten, weil wir ja wirklich jeden einzelnen Platz brauchen. Ist für uns interessant, dass dort keiner verweilt und ein Buch liest oder Spiele spielt, sondern es soll ein Kommen und ein Gehen sein. Deswegen sagen wir einfach, es ist ein Ausflugslokal und kein Restaurant.
Euer kulinarisches Konzept, das ist ja bewusst traditionell geblieben, oder? Also man darf jetzt vielleicht auch verraten, dass der Sven ja gelernt Koch ist. Und spielt da das eine Rolle mit? Hast du dir da Gedanken gemacht mit der Tradition?
Im Vorfeld haben wir natürlich überlegt, ändern wir was an dem Konzept oder wir haben es auch mal ausprobiert. Wir haben auch mal Speisen, Rouladen, Rindsrouladen oder so, so klassische à la carte Speisen eher versucht anzubieten. Haben aber festgestellt, das ist es nicht. Also die Nachfrage war nicht da und es darf ja auch nicht dauern. Und es ist ja auch so, dass wenn wir morgens anfangen, wissen wir tatsächlich ja nicht, was passiert über den Tag. Also kommt ein kleiner Regenschauer kommt irgendwie die eine oder andere Kutsche mehr oder irgendeine große Gruppe. Und dementsprechend ist das Angebot, das wir haben, darauf abgestimmt, dass wir auch schnell auf die Menschen wechseln können, ne? Dass wir das auf Vorrat haben oder nachkochen können. Also so ein Topf Milchreis, den koche ich dann halt eben eher spontan, auch 2-3 Mal am Tag, weil ich halt eben nicht weiß, was passiert. Und vor allen Dingen ist es das Angebot, das wir haben, ist das, was es immer gab. Und wir haben viele Stammgäste auf der Insel. Ich weiß nicht, 60-70% der Gesichter, die man so über die Jahre sieht, sind dieselben. Und die kommen in zweiter, dritter Generation und die freuen sich, wenn sie dann halt eben das bekommen, was es immer schon gab.
Aber es gibt ja auch, das muss man ja auch ehrlich dazu sagen, es gibt ja auch so Highlights, moderne Highlights wie entkoffeinierter Hafer Latte Macchiato. Der hat es ja auch auf die Speisekarte geschafft, oder? Still und heimlich so, ne?
Klar, natürlich gibt es bei uns auch Veränderungen. Wir haben ein veganes Programm, wir haben vielleicht auch mal die Kleinigkeit verändert, natürlich. Aber das muss schleichend passieren. Ne? Also man kann jetzt nicht hingehen und kann jetzt mit Burgern oder mit irgendeiner Sushi-Ball anfangen und so. Das sind Dinge, die würden die Gäste nicht, also zu Recht nicht verstehen. Das wäre auch Quatsch. Also wir bleiben dann eher bei dem, was ist. Der ein oder andere denkt dann vielleicht, mein Gott, es ist eine Linsensuppe und Kartoffelsalat, aber den gab es halt immer schon und der sind halt eben Klassiker, ne? Wir sind traditionell.
Stefan, du bist ja auch Küchenchef. Wie schwer ist es denn eigentlich, so eine Traditionsküche zu bewahren, ohne dass es angestaubt wirkt?
Ich bin ja auch so ein Kind der Klassik, also seit über 30 Jahren Koch und man hat natürlich genau diese Rinderroulade gelernt. Das war ja das bei mir im Fränkischen. Also wir waren ja eher sehr bodenständig und sehr rustikal. Da hat man sich dann über den Lebensweg dann schon ein bisschen was anderes noch dazu angeeignet. Aber festzustellen ist ja, dass genau das, diese Küche, eine gute Soße, eine klassisch zubereitete, geschmorte Rinderbacke, ein Rinderbraten, Schweinebraten, dass das ja eigentlich die Leute wieder abholt. Weil das ist das, was sie selber noch im Kopf haben von früher. Die wenigsten das zu Hause noch machen, weil es zu viel Aufwand ist, zu lange dauert oder zu viel Spülarbeit danach bedarf. Und wenn man ganz ehrlich ist, ein Steak kriegt man überall. Was kurz gebraten ist, ein Geschnetzeltes, das kann jeder. Aber dann so wirklich was ordentlich zubereitetes, was eben auch eine gewisse Garzeit benötigt und dann auch vom Ergebnis her so ist, wie man es noch kennt. Das ist eigentlich das, was man nicht mehr so bekommt und was die Leute dann wieder richtig glücklich macht. Und deswegen finde ich, dass diese Gerichte auch wieder immer ihren Weg auf unsere Karte. Und das ist das, was wir auch gespiegelt bekommen, dass die Leute sich da tierisch drüber freuen. Also man kann natürlich nicht nur rustikal kochen, aber ich glaube, wenn man zu Bill fährt, ist ja genau das, dass man das möchte, dass man da drüber happy ist. Und das passt ja dann eben, das passt zum Ambiente, das passt zur Umgebung drumherum. Und das, also wie gesagt, man braucht da ja keinen à la carte Schnickschnack, wenn man jetzt zu so einem Ausflugslokal, und das so würde ich es auch betiteln, geht, sondern man will ja dann einfach satt werden und was Leckeres haben und einfach so die Liebe, die man dann übers Gericht auch im Magen spürt, das ist das, was es dann ausmacht schlussendlich.
Ja, wir hören das ja auch immer wieder im Podcast, dass die Gäste immer wieder bei der Frage nach ihrem Lieblingsort immer sagen, oh ja, die Domäne Bill, das ist schon super und dann muss es unbedingt Milch, Reis oder Rosinenstuten sein. Also das ist so ein All-Time-Favorite. Wie sieht das denn aus bei dir, Stefan? Hast du auch ein Lieblingsgericht?
Also ich bin immer halb-halb. Also ich esse meistens die Möhrensuppe, also die ja als vegan auf der Karte steht oder jetzt mittlerweile, glaube ich, fest seinen Platz gefunden hat. Die finde ich richtig, richtig lecker. Da ist auch richtig gut Ingwer drin. Ich trinke auch, wenn es jetzt nicht unbedingt super warm ist, diesen Minztee, also aus frischer Minze, mit Wasser aufgegossen und Honig. Also das sind so dann eigentlich die innovativeren Sachen. Aber zum Dessert, also dann für mich als Dessert, gibt es dann immer den Rosinenstuten. Wobei diese große, große Scheibe, die muss ich mir immer mit meiner Frau teilen, weil alleine würde ich die dann gar nicht als zweiten Gang schaffen. Oder man muss sie eben einpacken und mit nach Hause nehmen. Aber das ist einfach ein Muss und das finde ich auch richtig gut. Und dieser Backofen, wo sie da backen, ist ein Häusler. Wir haben ja das gleiche Ding als Holzofen bei uns im Garten stehen. Das heißt, das ist ja auch so ein Aha-Effekt und so ein, wo man sich drüber freut, dass dann eben solche Geräte mit Steinen noch genutzt werden und Anwendung finden. Das ist schon stark.
Ja, und wer euch da jetzt auch mal besuchen will, sage ich jetzt mal, der hat die Möglichkeit, Ferienwohnungen bei euch zu nutzen. Allerdings muss man sagen, die sind jetzt nicht ganz weit draußen bei euch, sondern die sind so ein bisschen weiter im Log. Könntest du das mal kurz erklären, Helga, wie es da aussieht?
Das Ferienhaus, das haben wir damals gekauft für unsere Schwiegereltern oder meine Schwiegereltern. Die brauchten irgendwie eine neue Bleibe, haben das dann auch einige Zeit verwaltet und wir machen das jetzt so nebenbei. Das ist nicht unser Standbein. Wir haben unser Herzblut in die Domäne Bill gesteckt oder stecken sie immer noch da rein. Und das ist eigentlich so ein Geschäft so nebenbei. Und das ist ja nicht hinten im Westen, sondern direkt im Log. Und es funktioniert, aber das ist für uns nicht so relevant. Das steht da einfach.
Die Domäne Bill ist ja auch so euer Lebenswerk. Und wenn man so jetzt in der 34. Saison ist, da hat man ja schon, wie ihr eben auch schon gesagt habt, eine ganze Menge Erfahrung. Und die Frage jetzt, wenn ihr nochmal anfangen würdet, würdet ihr das alles nochmal genauso machen?
Also wenn man mich fragt, ich würde es nicht mehr genauso machen. Ich hatte das ja schon mal vor längerer Zeit auch mal gesagt. Ich würde nie wieder ein Pachtobjekt übernehmen. Ich würde immer ein Objekt kaufen und um sagen zu können, ich weiß, wofür ich die ganze Energie da reinstecke, weil wir in der Domäne Bill nicht mehr weiter leben dürfen, wenn wir im Rentenalter sind. Das heißt, wir müssen das Haus verlassen und das schmerzt natürlich unwahrscheinlich, wenn wir wissen, das ist unser Zuhause, unsere vier Kinder sind da aufgewachsen, die dann ja auch tatsächlich kein Zuhause mehr haben. Dort weg zu müssen, das ist schon das Allerschlimmste. Deswegen kann ich ganz klar sagen, ein Pachtobjekt würde ich nie wieder übernehmen. Ich möchte mein eigenes haben, um da noch mehr Herzblut reinzustecken. Und jetzt ist ja auch so das Zeitfenster gekommen, wo man sich schon überlegt, wie viel Energie habe ich denn jetzt noch? Es sind ja jetzt nur noch ein paar Jahre. Und mir fällt das schwer. Mir fällt das unfassbar schwer, das Haus verlassen zu müssen. Und deswegen würde ich es in dem Stil nicht mehr machen wollen.
Ja, okay, das kann ich natürlich verstehen. Und wir fragen ja auch immer in unserem Klönschnack nach den Lieblingsorten auf der Insel. Jetzt ist die Frage, macht das bei euch Sinn? Also macht das Sinn bei Menschen, die sowieso da schon leben, wo die meisten hinwollen? Und ihr wurdet ja auch genannt bei Geo Online in einem Reisebericht von Judith Rakers und auch bei Wunderschön. Also es hat ja auch einen Grund, warum ihr da immer wieder genannt werdet bei den schönsten Orten. Also gibt's noch einen anderen Lieblingsort für euch überhaupt auf der Insel? Nö, beide gucken sich an.
Nein, nein, nicht wirklich. Also das, was wir da draußen haben, ist natürlich also auch nach der Zeit immer noch ein Traum, weil
das ist schon einzigartig.
Ja, nichts gegen Nachbarn, aber ist schon schön ohne. Halt. Also wir haben halt eben unsere Fläche da draußen und wir haben auch die Weite und in den Wintermonaten haben wir das, ich will nicht sagen für uns, aber also das genießen wir schon. Also eigentlich können wir uns nur verschlechtern, klingt gemein, aber nein, wir sind da schon gerne. Der Rest der Insel ist natürlich auch schön.
Ja. Natürlich ist das schön, aber der große, große Vorteil ist wirklich, das letzte Haus der Insel zu sein. Oder wir haben das letzte Haus auf der Insel und gar keine Nachbarn zu haben, wirklich Ruhe. Und man freut sich tatsächlich, es ist auch ein bisschen gemein, aber man freut sich, den Winter für sich ganz alleine zu haben.
Verstehe ich total.
Man schaut nach Norden, nach Süden, nach Westen, nach Osten. Man sieht nur Natur, die Möwen, die Dünen, wirklich alles, was man so an Freiheit haben kann. Und ich weiß nicht, ob man das noch irgendwo anders auf der Welt bekommt. Wir sind da sehr, sehr glücklich. Ja, das ist ein schönes Plätzchen.
Du darfst eine Halle kaufen vielleicht.
Ja.
Oh, guck mal, das wäre doch eine schöne ganz Idee alleine. Als nächstes, eine Halle. Ja. Ihr seid aber auch durchaus Personen, die auch Spaß haben an Urlauben, so mal in der großen Stadt und so. Ihr besucht ja auch eure Kinder, die sind ja auch verstreut in Deutschland, in größeren Städten und auch mal Amsterdam und so. Das mögt ihr aber auch, oder? Das ist jetzt keine große Überwindung, dann da hinzufahren, ne?
Nein, auf gar keinen Fall. Und das ist auch wichtig, weil ich immer sage, wenn wir das nicht machen, werden wir einfach ganz weltfremde Menschen und wir wissen gar nicht mehr, wie die Welt richtig funktioniert. Wir verlieren den Kontakt zum Straßenverkehr. Ich muss ja auch mal realisieren, dass es Ampeln gibt, dass es Verkehrsschilder gibt. Ich gehe auch sehr gerne in große Kaufhäuser, lass mich inspirieren von wunderschönen neuen Dingen, von denen ich gar nichts mitbekommen habe, weil die Saison an uns vorbeigesaust ist. Ich mache das gerne, ich brauche das auch, aber ich bin auch immer wieder froh, dann wieder nach Hause zu kommen. Und jedes Mal stehen wir dann auf dem Deich und sagen, verdammt, was ist das doch schön hier? Brauchen wir überhaupt Urlaub auf dem Festland? Man braucht das, das ist ganz wichtig, dass man das macht. Aber in der Saison vermisse ich es nicht. Nach der Saison brauche ich es ganz kurz, aber dann komme ich gerne wieder zurück.
Ja, Stefan, wie ist denn das bei euch? Ihr nutzt ja die Freizeit, die ihr habt, auch ganz gerne mal, um ein bisschen weiter wegzufahren. Dann ist immer die Frage, ist das der Inselblues, der dann da so rauskommt, der dann sagt so, ich muss jetzt hier mal weg? Oder liegt es auch daran, dass das Wetter irgendwie dann so grau wird?
Also mir geht's oder uns geht's ganz genauso. Also das ist fast egal, ob man jetzt im Ostdorf wohnt, wobei das Ostdorf ist ja auch nicht der Nabel der Welt, darf man mal sagen. Also wir sind ja auch jetzt mit dem Achterdieck, sage ich mal, so gelegen, dass wir eigentlich nicht weit haben bis ins Ortskern, aber eigentlich von dem ganzen Trubel im Ort auch in der Saison wenig mitbekommen. Das heißt, wenn bei uns dann die Lichter ausgehen, ist bei uns auch ziemlich ruhig, aber natürlich nochmal nicht zu vergleichen mit der Bill. Aber wir brauchen dann auch nach einer gewissen Zeit einfach mal so rübergehen, auch vielleicht mal selber Auto fahren, wobei es nach 150 Kilometern aufhört, wieder Spaß zu machen. Das ist einfach so.
Ja, das hat Gabi schon mal gesagt, ja.
Genau, das ist wirklich, wenn man dann irgendwie so kurz nach Bremen ist oder bei Bremen ist oder die Hälfte Strecke Richtung NRW, dann reicht es eigentlich schon wieder. Nee, aber man will dann die Großstadt, man sucht die auch. Und also wir lieben Hamburg als Ziel oder jetzt auch Düsseldorf oder Köln. Das hat ja alles so vom Radius her, ist das ja ähnlich weit entfernt. Dann nach 2-3 Tagen muss man sagen, wow, dann sehnt man sich wieder nach Hause und man braucht es auch alles nicht. Also diese Überfrachtung und Reizüberflutung ist mal kurzfristig nett. Man wird wieder mal geerdet, was es heißt, dann woanders wohnen zu müssen und freut sich dann auch echt wieder auf Houston wohnen zu dürfen, die Ruhe zu haben. Und klar, Ruhe heißt natürlich auch Arbeit, mal mehr, mal weniger, was die Saisonzeiten angeht. Aber im Großen und Ganzen ist es schon, man wohnt hier schon verdammt gut.
Absolut, ja, das glaube ich. Und vielleicht nochmal an Helga und Sven. Wenn ihr euch jetzt was wünschen dürftet für die Zukunft, was wäre das denn bei euch?
Dass die Bill so lange wie möglich noch erhalten bleibt, zumindest zu unserer Lebzeit noch. Die Dünen sind ziemlich bedroht, da bricht sehr viel ab und kein Mensch weiß, wie lange das alles noch standhält. Vielleicht 7 Jahre, vielleicht sind 10 Jahre, vielleicht wird nochmal Geld in die Hand genommen und es wird irgendetwas gemacht, neu aufgeschüttet, weiß der Kuckuck. Und wir wünschen uns schon, dass alle mitdenken und dass da irgendwas passiert, dass die Bill lange stehen bleibt. Ja, das ist eigentlich schon mein größter Wunsch und ich denke Svens auch, oder?
Ja, natürlich, klar. Also der Küstenschutz ist für richtig, uns schon ja, immens wichtig. Also. Mhm.
Auch für die ganze Insel, ne? Die Insel wird 7 Kilometer kürzer, wenn dort irgendwas passiert. Ja.
Und Stefan, wie nimmst du das wahr? Das Thema Küstenschutz betrifft ja alle auf Jüst. Hast du das Gefühl, dass bei den Insulanern ein gemeinsames Bewusstsein dafür da ist?
Ja, ich glaube, dass man das schon mitbekommt, wenn jetzt dann da hinten an der Bill so diese Hauptdüne, wo diese Barke stand, so Stück für Stück abgeknabbert wird, dann sind natürlich auch immer kursieren immer die Bilder von vorher, nachher. Wo man dann wirklich nicht über einen halben Meter spricht, sondern wirklich um x Meter spricht. Und das ist so eine Barke, die eigentlich schon, also ich kenne es ja von der Jagd, als wir dann quasi da vorbeigezogen sind, als wir dann im November, Dezember zur Treibjagd vorbeiliefen. Und da ist da einfach nichts mehr. Also diese ganzen Dünen sind weg und da passiert auch nichts. Also die sind einfach wie so eine Steilwand, stehen die da und mit jeder Sturmflut quasi bricht wieder ein Stück weg. Und das ist schon beängstigend. Und wenn man ehrlich ist, also man hat ja investiert auf dieser Insel und denkt ja jetzt nicht dran, dass das einem irgendwann von der Natur genommen wird. Andererseits muss man natürlich schon sagen, es wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr 100 Generationen geben, die das dann weiterführen können oder das so haltbar ist. Und das macht dann natürlich schon Angst. Und die Versicherungen sagen natürlich auch ganz klar, ja, Wasser von oben, das können wir versichern, Wasser von unten oder von der Seite oder sonst was, höhere Gewalt, nicht versicherbar. Also insofern weiß man dann mal selber, was das eigene Risiko ist. Also man denkt immer, solange es Banken gibt, die es finanzieren, werden die jetzt ja nicht, auf Deutsch gesagt, in den Sand bauen. Aber alles in allem ist es schon eine Frage der Zeit. Und das hat man jetzt nicht jeden Tag präsent und macht sich dann irgendwie wirklich echte Sorgen. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist es dann schon, unsere Betriebe funktionieren ja nachhaltig und eigentlich als Familienbetrieb. Und wenn man jetzt sagt, also man möchte das mal seinen Kindern weitergeben, dann ist natürlich schon die Frage, also wie sieht es dann für die aus und wie kann das weitergehen? Und klar, unsere Zeit ist in Anführungszeichen befristet, ob es jetzt 10 Jahre, 15 Jahre oder sowas sind, aber die nächste Generation hätte damit ja 30 Jahre vor sich und ja, man macht sich dann schon Gedanken.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, wenn ihr die Domäne Bill jetzt in 3 Worten ganz knapp beschreiben müsstet, was würdet ihr da sagen?
Unser schönes Zuhause.
Ja, ich glaube, das trifft's. Ja, das würde ich auch sagen. Das ist unser Zuhause. Das ist nicht unsere Arbeit, das ist unser Zuhause. Also das ist es auf jeden Fall. Es ist nicht der Ort, an dem wir arbeiten müssen, sondern es ist der Ort, an dem wir leben dürfen.
Also ich würde sagen, lecker, gemütlich und Unendlichkeit.
Oh. Lecker, gemütlich und Unendlichkeit. Ja, ach prima, okay. Ja, das perfekte Schlusswort. Da kann man eigentlich nichts mehr zu sagen. Und vielen Dank an euch und auch an alle, die zugehört haben. Und wie immer gilt, abonnieren Sie gerne den Klönschnack und teilen Sie ihn mit Freunden, Bekannten und Familie. Und schreiben Sie uns auch gerne mal eine E-Mail, wenn Sie Anregungen haben, Themenwünsche oder einfach mal sowas loswerden wollen. Die E-Mail-Adresse lautet podcast@hotel-achterdiek.de. Dann Dankeschön und tschüss.
Tschüss, Bessie. Tschüss.